Ja, guten Morgen von meiner Seite. Freue ich mich, heute Morgen in eurer Mitte zu sein und ganz liebe Grüße auch von der Gemeinde in Drüserberg. Heute, als ich zum Gottesdienst kam, merkte ich, irgendwas ist anders. Ne? Und dann fällt mir jetzt auf, aber so viele mehr sind Männer auch nicht als Frauen. Sonst dachte ich, komme mir vor, ich glaube, letztes Mal, wo ich hauptsächlich von Männern gepredigt war, das war im Gefängnis. Ne? Schön, in eurer Mitte zu sein. Und als ich über das Thema heute nachdachte, ich glaube, das erleben wir alle mal in unserem Leben. Man erlebt eine Phase im Leben, wo es nicht so nach dem Plan läuft. Oder bei allen, die heute hier sind, alles, was ihr euch so vor 10 Jahren vorgenommen habt, ist alles so eingetroffen, wie ihr euch gewünscht habt. Hände hoch, ich würde gerne mit euch nachher sich unterhalten. Keiner, ne? Also ist eine von Tatsachen in unserem Leben, dass Dinge sich entwickeln, nicht immer so, wie wir es uns vorstellen, wie wir uns planen. Und so wollte ich heute über zu einige Gedanken zum Thema sagen, Durststrecke, wenn das Leben nicht nach Plan läuft. So habe ich nachgeguckt, auch im Wörterbuch, was steht so, wie wird so eine Durststrecke beschrieben. Und es gibt einige Erklärungen, ich lese nur ein paar vor. Ursprünglich eine Strecke, die durch ein Gebiet ohne Wasser führt. Übertragen eine Zeitspanne, in der jemand Einschränkungen und Entbehrungen auf sich nehmen muss. Vielleicht mehr auf moderne Zeiten angewandt, eine entbehrungsreiche Zeit, eine finanzielle Durststrecke hinter sich zu haben. Oder eine Zeit, in der man mit sehr wenig Geld oder mit anderen Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Und zusammenfassend, vorübergehende, schwierige Zeit, die man überstehen muss. Ich glaube, jeder Mensch, zumindest alle Menschen, die ich angetroffen habe, die ich kenne und in meinem persönlichen Leben, man hat so eine Phase im Leben erlebt, wo es einfach schwierig ist oder wie wir im Volksmund sagen, es läuft einfach nicht so rund. Ich habe auch nachgeschaut, von wo diese Aussage kommt. Es kommt tatsächlich, wo man noch Wagen hatte und die Räder nicht mehr okay waren. Und es war Zeit, dass man zum Schmied geht und die Räder neu bezieht, damit sie wieder rund laufen. Da erinnere ich mich, in unserer Zeit in Brasilien, wir mussten immer den Großeinkauf von Curitiba machen, ungefähr so 200 Kilometer Strecke. Und die Straße, also die war zwar geteert, aber die war katastrophal. Also später wurde privatisiert und jetzt 30 Jahre später oder 25 Jahre später, als wir letztes Jahr dort waren, die war einfach perfekt, wie in Deutschland. Aber damals das Schlimmste war, die war geteert, aber das gab viele Löcher und beim Regen waren die Löcher gefüllt. Man hat die nicht gesehen und erst gemerkt, wenn man da reingerät. Und meistens, wo die schlimmste Strecke war, bei 100 Meter gab es eine Barascherie, nannte man, das ist, wo man die Räder repariert hat. Also das war alles, die Löcher und die Reparatur, das war alles gut aufeinander abgestimmt. Und ich kann mich noch erinnern, wie die meine Räder abmontiert haben. Ja, der Schlag war so stark, dass der Reifen leer war. Und so haben sie abmontiert und dann mit dem Vorschlag haben wir einfach die Felge einigermaßen gerade gekloppt, einen Schlauch rein, Gummi drauf und ich durfte weiterfahren. Nur das Weiterfahren war nicht mehr angenehm. Also ihr könnt euch vorstellen, wenn man die Räder nur mit dem Vorschlaghammer, also es läuft dann unrund, sehr anstrengend zu fahren. Und ich dachte, es ist so ein bisschen parallel in unserem Leben. Wenn das Leben nicht unrund läuft, wird es anstrengend, wird es hart. Wir alle kennen das. Man hat sich vorgenommen, ich kenne Leute, die haben eine gute Ausbildung gemacht, kriegen einfach keine Arbeitsstelle. Man hat Pläne gehabt, jetzt Ausbildung zu Ende, jetzt bewerbe ich mich und man kriegt zum 20. Mal Absage und man ist bereit aufzugeben. Man verzweifelt einfach daran. Oder man sucht eine Arbeitsstelle, man ist schon über 50 und Betrieb aus irgendeinem Grund hat geschlossen. Ich kenne einen guten Bruder, wollte sich weiterbilden, hat eine Weiterbildung gemacht, hat eigentlich eine gute Arbeitsstelle gehabt, Weiterbildung gemacht und dann fast 10 Jahre keine Arbeit bekommen. Einfach eingeschränkt, auch gesundheitlich, er konnte nicht jede Arbeit nehmen. Man sucht und man quält sich. Es kann gesundheitlich sein. Man ist schon bei 5 Ärzten gewesen und die Diagnose ist immer noch unklar. Und ich glaube, diese Unklarheit, die macht es uns dann zu schaffen. Man weiß nicht, werden sie was finden, werden sie nicht. Und so begegnen wir Durststrecken, verschiedenen Gebieten in unserem Leben. Es gibt Gemeinden, die gehen durch längere Zeit, durch schwere Zeiten. So gar nicht so lange her sprach ich mit einem Pastor und er sagte, jetzt nach 10, 11 Jahren geht es uns erstmal wirklich gut. Aber die muss man erstmal überstehen. 10 Jahre sind nicht 1 Jahr, nicht 2 Jahre. Und man merkt das in Gesprächen mit Menschen, man merkt an ihrer Sprache, wie man dann spricht. Man kennt das von sich selbst. Man gebraucht zum Beispiel solche Phrasen wie zur Zeit. Mal sehen, ich weiß nicht so genau. Als Christen, wir suchen dann mehr so frömere Aussagen. Wir sagen dann, ich weiß nicht, wie Gott mich führt, wie er mich führen wird. Ich weiß nicht, ich bete noch, ich weiß nicht, wie es sein wird. Und dabei denken wir auch, ich rede hier von meiner eigenen Erfahrung, warum fragst du mich? Ich weiß selber keine Antwort. Und das Fragen, das nervt vielleicht sogar. Man denkt eigentlich, ich habe keine Kraft mehr, ich habe keine Lust mehr. Ich will nicht darüber reden. Und man fragt sich, hat es alles einen Sinn? Wir durften mal vor vielen Jahren in Australien sein und wenn man von Südaustralien, von Adelaide in den Westen fährt, dann kommt auf so eine Strecke, die heißt Nullarbor. Und wenn ich mich das richtig mich erinnere, das sind fast 1000 Kilometer, wo es kein Trinkwasser gibt. Also heute gibt es, Tankstelle gibt es da auch nicht so oft, also auch so 80, 90 Kilometer zwischen einer zur anderen Tankstelle. Und wenn man bei der Tankstelle anhält, das Wasser ist salzig und es ist auch bitter, weil man hat jedes Tropfen Trinkwasser muss man reinbringen, eine lange Strecke. Und ich glaube, so ist es auch in unserem Leben. Wenn so eine Durststrecke anhält, dann schmeckt uns alles irgendwann nicht. Alles ist schlecht. Wir fangen an zu verzweifeln und ich möchte da ein Text lesen aus dem 4. Buch Mose, Kapitel 11. Wir wissen, die Kinder Israels, also das Volk Israel, ist aus Ägypten rausgegangen, hat Gottes Wunder, Gottes mächtiges Eingreifen erlebt. Also was wir damals erlebt haben, ist einfach faszinierend. Und dann sind sie unterwegs und dann passiert, mehrmals ist es passiert, aber das ist eins von den Fällen. Ich lese 4. Mose Kapitel 11 von Vers 4 bis Vers 6 und dann lese ich noch den Vers 10. Und das herbeigelaufene Volk, und das, damit werden gemeint die Leute, die nicht zu Israel eigentlich gehört, aber mit Israel rausgezogen sind, das in ihrer Mitte war, gierte voller Begierde und auch die Söhne Israels weinten und sagten, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, an die Gurken und an die Melonen und an den Lauch und an die Zwiebeln und an den Knoblauch. Und nun ist unsere Kehle vertrocknet, gar nichts ist da, nur auf das Manna sehen unsere Augen. Es ist ein schwieriger Moment für das Volk, die sind in eine Situation reingeraten. Was passiert in diesem Moment, wenn man so in so eine Situation steckt? Man vergisst alles, was gewesen ist. Man ist so auf das gegenwärtige Schmerz konzentriert oder das Problem. Man sieht nichts anderes. Und die Aussagen sind richtig merkwürdig. Ne? Wenn ich denke, die waren Sklaven in Ägypten und die reden hier, als würden sie am Königstisch essen. Ne? Die hatten Fisch umsonst gehabt. Natürlich, Sklaven kriegen alles umsonst. Die brauchen nichts kaufen, aber wenn man denkt, was sie kriegen, das war nicht viel. Ihre Situation war schlimm, sie schrien zum Herrn, aber in dem Moment ging es ihnen ebenso. Weil die sind aus Ägypten gezogen und die haben damit einfach nicht gerechnet. Man plant sowas nicht im Leben, schwere Zeiten plant man nicht im Leben. Wir zwar alle wissen im Hinterkopf, die werden kommen, aber planen tun wir damit nicht. Wenn ich denke, selbst als Gott Mose berufte, ich lese aus dem dritten Buch, also aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 3, dann spricht Gott zu Mose und sagt, was er vorhat. Dann sprach er: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakob. Da verhüllte Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Der Herr aber sprach: Gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten und sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen und ich bin herabgekommen, um aus der Gewalt der Ägypter zu retten und es aus diesem Land hinauszuführen in ein gutes, geräumiges Land und ein Land von Milch und Honig, das von Milch und Honig überfließt. Also wenn ich das lese, wo ist da ein Hinweis auf die Wüste? Wo ist da ein Hinweis auf 40 Jahre Wanderung? Wo ist da ein Hinweis auf die schwere Zeit zwischen dem man aus Ägypten rauszieht und nach Kanaan einzieht? Natürlich, wenn wir heute auf die Karte schauen, wir wissen, von Ägypten nach Kanaan zu kommen, du musst durch die Wüste, es gibt keinen anderen Weg. Man muss da durch die Wüste gehen. Aber in dem Moment, wo Gott sie berufen hat und sie einen Auftrag bekommen haben, war es ihnen nicht bewusst. Und dann tritt es ein. Und so geht es uns allen. Freunde, also wenn im Leben jeder hat erlebt und wer noch nicht so erlebt hat, ihr werdet erleben. Solche Momente, solche Zeiten im Leben, die schwierig sind, schwierig zu überstehen sind, Zeiten, die wir schwer verstehen, warum das passiert in meinem Leben. Und mir geht es heute nicht darum, jetzt irgendwie euch ein paar Tipps zu geben, wie ihr das vermeiden könnt. Ich wünschte, ich könnte das, aber ich glaube, keiner kann es. Mir geht es eher darum, dass wir uns Gedanken machen und darauf vorbereitet sind. Denn solche Zeiten werden kommen. Wie gehen wir damit um? Die Gefahren, wir haben jetzt gesehen beim Volk Israel, die Gefahr ist auf so eine Durchstrecke, wenn es so eine Zeit länger andauert, man verliert das Ziel aus den Augen. Man verliert das Ziel aus den Augen, man vergisst, warum man überhaupt diesen Weg gegangen ist. Uns Christen geht das so. In dem Moment, wo wir zum Glauben gekommen sind, wir sind begeistert, es ist so eine Freude, Gott hat mir vergeben, er hat mich angenommen, er liebt mich. Das ist einfach wunderbar. Gott hat aber nirgendwo gesagt, dass mein Leben immer glatt laufen wird. Umgekehrt, im Neuen Testament sagte Jesus seinen Jüngern viele Sachen, wo er sagte, das Leben wird schwierig sein. Also wer mir nachfolgen will, der muss sein eigenes Leben hassen. Weil das, was kommen wird, kann dir das Leben kosten. Das hat Jesus gesagt. Doch man vergisst es schnell. Man ist in diese Euphorie, in diese Freude, die es auch schön ist. Dann kommen aber Schwierigkeiten, die man vorher gar nicht so gesehen, geplant hat. Und man verliert das Ziel. Und manche verlieren Jesus aus den Augen. Weil die gegenwärtige Schmerz oder Probleme, die werden einfach übergroß. Wenn wir jetzt das, was wir gelesen haben von Israeliten, die sitzen da und sagen, das Leben ist einfach nichts jetzt. Wir sehen nur dieses Manna. Das können wir nicht mehr sehen. War Manna wirklich so schlecht? Nein, überhaupt nicht. Wir lesen davor, das war das Beste, was sie bekommen konnten. Das schmeckte wie Kuchen mit Honig, wird uns beschrieben. Also welche Kuchen, weiß ich nicht genau. Waren es ein Streuselkuchen oder ich weiß es nicht. Aber es schmeckte wunderbar ihnen, aber in diesem Moment ist alles nichts. Und so benehmen wir uns, wenn wir in Schwierigkeiten geraten, die länger andauern. Dann ist wirklich alles nichts. Unsere Ehe ist dann nur noch schlecht. Eine Gemeinde ist nur noch schlecht. Die Arbeitsstelle ist nur noch schlecht. Man hat das Ziel aus den Augen verloren. Man hat keine gesunde Einschätzung mehr von der Situation. Man wird mutlos. Und Mutlosigkeit, da werden wir in der Bibel oft gewarnt dagegen, man verliert die Hoffnung. Und es gibt faszinierende Berichte, was Menschen so alles ertragen können, wenn sie Hoffnung haben. Es gibt eine Studie unter den Menschen, die Holocaust überlebt haben und denen, die dort umgekommen sind. Natürlich gab es viele Faktoren, wenn Menschen erschossen oder auf sonstige Weise hingerichtet wurden, da konnten sie nichts dafür. Aber zwischen denen das nicht begegnet sind, die durch diese schweren Jahre gehen mussten. Der Unterschied war, die überlebt haben, hatten es nicht leichter, aber die haben eine Hoffnung, an der Hoffnung festgehalten. Die haben an der Hoffnung festgehalten, diese Zeit wird zu Ende gehen. Und wenn ein Mensch Hoffnung hat, dann kann er unglaublich Schweres überstehen, große Herausforderungen überwinden, wenn er Hoffnung hat. Wenn er mutlos wird, dann ist er bereit, schnell aufzugeben. Man wird unzufrieden. Man neigt zu Depression. Da müssen wir muss ich denken an Luther, der ein bisschen zu Schwermut geneigt hat in seinem Leben, wo es einmal so einige Tage andauerte und seine Frau hat irgendwann dann ein Trauerkleid angezogen, wie zur Beerdigung. Und ihm ist das zum Frühstück gar nicht aufgefallen, aber irgendwann zur Mittagszeit hat er gesagt, wie bist du denn angezogen? Und sie sagt, ich feiere eine Beerdigung. Und er sagt, welche Beerdigung? Und sie sagt, Gott ist tot. Und sagt, liebe Frau, wie kannst du sowas sagen? Sie sagt, ich sage das, weil du dich so verhältst, als wäre Gott tot. Aber Mutlosigkeit, Unzufriedenheit oder Rebellion. Wir wissen vom Volk Israel, das war ja nicht nur diese Mutlosigkeit oder Unzufriedenheit. In anderen Fällen, wo man versuchte, sie zu trösten, wollten sie Mose, Josa und Kaleb steinigen. Man wollte sie korrigieren und sagen, die Ausrichtung, wie ihr denkt, ist einfach falsch, aber man ist so in Mutlosigkeit verfallen und dann die nächste Stufe erreicht, man rebelliert gegen die Situation, gegen in diesem Fall auch gegen Gott. Und wenn wir denken, das kann nur Menschen passieren, die irgendwie ja geistlich nicht reif sind oder so als Menschen nicht reif, nicht stark sind, da möchte ich euch vorlesen vom 4. Mose aus dem gleichen Kapitel, wie es Mose gegangen ist. Also ich glaube, in einem sind wir uns hier alle einig, dass Mose geistlich ein Held war, oder? Was er vollbracht hat, wie er Gott gehorsam ist, faszinierend. Die Bibel sagt, Urteil über Mose, er war einer der demütigsten Menschen, der gelebt hat. Also er hat seine Position vor Gott angenommen. Und doch lesen wir, wie es Mose geht. Ich lese vom Vers 11. 4. Mose, Kapitel 11, von Vers 11. Und Mose sagte zum Herrn, warum hast du an deinem Knecht so schlecht gehandelt? Und warum habe ich nicht in deinen Augen Gunst gefunden, dass du die Last dieses ganzen Volkes auf mich legst? Bin ich etwa mit diesem ganzen Volk schwanger gewesen? Oder habe ich etwa es geboren, dass du mir sagst, trage es an deine Brust, wie der Betreuer den Säugling trägt, in das Land, das du ihren Vätern zugeschworen hast? Woher soll ich Fleisch nehmen, um diesem ganzen Volk zu geben? Denn sie weinen vor mir und sagen, gib uns Fleisch, damit wir essen. Ich allein kann dieses ganze Volk nicht tragen, denn es ist mir zu schwer. Und wenn du so mit mir tust, dann bringe mich doch um. Wenn ich in deinen Augen Gunst gefunden habe, damit ich mein Unglück nicht mehr ansehen muss. Als ich das gelesen habe, dachte ich, wenn Mose das sagt, ne? Klar, seine Situation war extrem schwierig, aber das zeigte uns, jeder von uns kann an die Grenzen gebracht werden. Solche Situationen im Leben, entweder haben wir schon erlebt und sind vielleicht besser vorbereitet, wenn es wiederkommt, oder die werden noch kommen. Man wird mutlos, man verliert das Ziel aus den Augen und dann neigen wir dazu noch, alles zu übertreiben. Selbst Mose in diesem Bild. Ja Gott, bin ich dann mit dem Volk schwanger gewesen? Also jetzt wird das richtig dramatisch. Ne? Und am Ende ist er so verzweifelt, er sagt, wenn ich Gunst habe in dein Auge, bring mich um. Irgendwo ist es ein Trost für mich, dass so ein großer Mann Gottes auch manchmal solche Zweifel hat. Und da sehen wir, Gott verzweifelt nicht daran. Klar gefällt es Gott nicht, wie sie handeln. Aber Gott stärkt Mose. Wir wissen, Gott greift ein. Es gibt Lösung in dieser Situation, zwar nicht ein gutes Ende für viele Israeliten, weil die sind wirklich da zu weit gegangen und Gott provoziert haben. Aber was ich uns sagen wollte mit diesem Text, jeder kommt da rein. Wir haben über die Merkmale gehört. Und mir geht es darum, wie kommen wir da raus? Wie halten wir durch? Das Tröstende von vornherein, eine Durchstrecke hat ein Ende. Also ich weiß, dass wir zusammen mit Anne in Australien diese Strecke gefahren sind. Irgendwann kamen wir an eine Tankstelle und da gab es nicht mehr salziges Wasser zum Händewaschen in der Toilette, sondern es war normales Wasser. Jede Durchstrecke hat ein Ende. Jede. Und was ist wichtig, wenn wir in diese Situation geraten sind, wenn wir uns gerade da befinden, denkt an das Ziel. Die Durchstrecke geht vorbei. Denk an das Ziel. Was ist dein Ziel? Wir haben mehrere Beispiele in der Bibel, wo die Menschen, die Männer, Frauen Gottes eine lange Zeit auf eine Verheißung warten mussten. Aber die haben sich einfach daran festgehalten. Der Schreiber von Hebräerbrief hat es so formuliert. Sie trachteten nach einem Besseren, das ist nach einem Himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Und da schreibt der Schreiber vom Hebräerbrief von Menschen, die er sehr schwer im Leben hatten, aber die es nicht aufgegeben haben. Nicht umsonst sagen wir Hebräer Kapitel 11, die sind die Helden des Glaubens, uns aufgezählt. Menschen, die das Ziel aus den Augen nicht verlassen haben. Das zweite ist, damit man das Ziel aus den Augen nicht verliert, denk an die Verheißungen Gottes. Wir wissen, der Herr hat uns wiederholt zugesagt, er wird nicht mehr zulassen, als wir tragen können. Er hat uns zugesagt, er wird uns zum Ziel bringen. Er hat uns gesagt, er ist der gute Hirte, der sein Leben gibt für seine Schafe. Denk an die Verheißungen Gottes. Und eins, was vielleicht am schwierigsten ist, wenn wir in so einer Situation stecken, denk an die Segnungen Gottes. Eigentlich, die Israeliten sollten sich erinnern, wie hat sie Gott aus Ägypten rausgeführt? Wie hat er sie durchs Rote Meer geführt? Wie hat er für sie bis jetzt gesorgt? Und eigentlich sollten sie jetzt imstande sein, so weit gekommen zu sein, okay, das ist wieder eine ganz schwierige Situation, aber wir haben einen Gott, der größer ist als jede Schwierigkeit. Und das Letzte, mit allen Menschen, die ich gesprochen habe, die solche schwere Zeiten im Leben durchgemacht haben, kein einziger hat mir gesagt, ich wünsche, ich hätte das nicht erlebt. Alle haben gesagt, ich würde das nicht wiederholen wollen. Aber was Gott in meinem Leben gemacht hat in dieser Zeit, ich bin heute der Mensch, der ich bin, weil Gott in dieser schweren Zeit, durch diese schwere Zeit in meinem Leben gewirkt hat. Die Durststrecken bringen uns eigentlich zu geistlicher Reife. Die machen, das ist der Unterschied zwischen Menschen, die durchgelebt haben, die es durchgemacht haben, die sich von Gott formen ließen, so wie in 5. Mose, schon rückblickend sagt Mose, er schaut auf diese schönen Momente und sehr schweren Momente, als sie durch die Wüste gingen und sagt, und du sollst gedenken des ganzen Weges, den Jahwe dein Gott dich hat wandern lassen. Diese 40 Jahre in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu versuchen, um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote beobachten würdest oder nicht. Wir entdecken uns selbst in diesen schweren Zeiten. Gott offenbart, was in unserem Herzen ist. Und wir entdecken unsere Abhängigkeit vom Herrn. Eigentlich, Mose war in diesem Moment am Ende. Er sagt doch, er würde am liebsten sterben und raus aus dieser Situation sein. Und er wusste, dass wenn Gott nicht eingreift, dann gibt es keine Hoffnung. Jemand hat es so schön formuliert, er sagte, wir werden nie wissen, was Jesus uns bedeutet, wenn nicht eine Situation erlebt haben, wo Jesus war das oder der Einzige, den wir noch hatten, auf den wir noch vertrauen konnten, von dem wir noch irgendwie eine Hoffnung hatten, dass er uns retten kann. Gott lässt es zu in unserem Leben, nicht um uns zu zerstören, sondern uns zu formen. Mose ist Mose, weil er das alles durchlebt hat in seinem Leben. Wir schauen jetzt auf ihn zurück, lesen diese Berichte aus seinem Leben, staunen über den Mann, der mit Gott sprach von Angesicht zu Angesicht. Heutzutage, ich kenne viele Menschen, die ich bewundere. Die meisten von denen haben sehr Schweres im Leben durchgemacht. Ihr Vertrauen auf Gott hat ganz andere Tiefe. Ihr Umgang mit Schwierigkeiten zeigt eine Reife, die ich mir wünsche. Man bewundert ihre Gelassenheit, ihr Vertrauen auf Gott und auch ihre Ruhe in Angesicht von schwierigsten Situationen im Leben. Aber die mussten das durchmachen. Wie ich schon sagte, keiner von denen hat mir gesagt, und wir haben noch einige Leute auch so, die 30er Jahren unter Stalin in der Sowjetunion waren, im Krieg. Erst eine Familie hat mir vor kurzem erzählt, weil jemand da starb, die wurden alle auf die Viehwaggons geladen, man wollte sie irgendwie nach Sibirien transportieren. Dann hat die deutsche Wehrmacht sie eingeholt, die wurden wieder ausgeladen, lebten 2 Jahre in der Ukraine, nach Deutschland, als die Front zurückging, nach Deutschland zurückgeführt, nach Deutschland geführt. Die ganze Fluchtwege, die ganze Bombardements, was die erlebt haben, dann wieder von der Sowjetarmee eingeholt, nach Sibirien verschickt, dort gelebt bis 1956 und dann durften sie erstmal wieder etwas Freiheit genießen. Und wenn man mit diesen Menschen redet, wirklich, keiner hat mir gesagt, ich wünsche, ich hätte das alles nicht erlebt. Aber einige haben gesagt, ich schaue auf meine Kinder, auf meine Enkel und ich wundere mich, wenn schwere Zeiten kommen, werden sie damit fertig werden, weil die sind nicht vorbereitet. Das Ziel meiner Predigt war heute, keinen zu entmutigen, sondern uns zum Nachdenken bringen. Schwere Zeiten gehören zum Leben. Schwere Zeiten gebraucht Gott, um unseren Charakter zu formen, uns zu Männern und Frauen zu machen, die Gott gebrauchen kann, die anderen eine Stütze sind. Aber wenn man mittendrin ist, lass uns nie das Ziel aus den Augen verlieren. Lass uns nie vergessen, was Gott in unserem Leben getan hat und einfach ganz praktisch, denk daran, diese Zeit wird zu Ende gehen. Und ich wünsche uns allen, dass wir sie siegreich überstehen. Und wenn wir zurückblicken, dann werden wir sagen, wünsche ich keinem, aber ich bin so dankbar, dass Gott mich diesen Weg geführt hat, durchgetragen hat. Und heute bin ich dort. Größtes Beispiel im Neuen Testament ist für mich Apostel Paulus. Wenn er so über sein Leben Bericht gibt, gerade im 2. Korintherbrief und sagt alles, was er so erlebt hat. Und man denkt, wie bewundere ihn. Er hat wirklich geleistet etwas, was Gott hat ihm gebraucht, wie, so sehe ich das, wie keinem anderen Mensch. Aber was der Mann alles durchmachen musste. Aber dadurch ist er auch der Apostel Paulus geworden, über den wir heute lesen und von dem wir heute sagen, so ein Mann Gottes will ich sein wie er. Denkt daran, die Durchstrecken gehören zum Leben, aber denkt doch daran, die gehen zu Ende. Lass uns das Ziel nie aus Augen verlieren. Lass uns unser Vertrauen auf Gott nie zur Seite werfen. Denn er wird ein siegreiches Ende für jeden von uns, uns zu einem siegreichen Ende bringen. Ich würde gerne mit euch beten. Lasst uns dazu aufstehen. Unser Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir einen Gott haben, der in allen Lebenssituationen Gott bleibt. Herr, du weißt, wir sind Menschen und wenn die Umstände ungünstig werden und wenn es länger dauert, neigen wir, Herr, aufzugeben, verzweifeln, resignieren, rebellieren. Aber wir sind deine Kinder, Herr. Wir haben unser Vertrauen auf dich gesetzt. Und so bitte ich für jeden in diesem Raum, Herr, dass du durchträgst, dass du tröstest, dass du Kraft gibst, Herr, und dass keiner von uns das Ziel aus den Augen verliert. Herr, denn wir wollen, dass dein Werk, dein Ziel mit uns wirklich zur Vollendung gebracht wird. Herr, und das wirst du tun, denn du bist ein treuer Gott. Und dafür danken wir dir vom Herzen. Amen. Wir dürfen Platz nehmen.